I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray, and Wednesday too, or Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Kennt jemand von euch noch The Cure? Und gerade heute Morgen noch darüber gesprochen, als ich angefangen habe mit dem Gitarrespielen, war das von The Cure, Boys Don't Cry und Friday, I'm in love, immer so zwei Songs. Die wollte ich unbedingt lernen, schon mit 10, 11 Jahren. Habe ich dann auch. Deswegen mal ein kurzes gesangliches Intro von mir, weil ja heute Freitag ist. Wilde Entwicklung in der Welt, meine Damen und Herren. Wo soll ich anfangen? Bei Silber. Wir haben soeben die 46 Dollar pro Unze Marke geknackt. Das kommt nach der letzten Episode. Dem Silver Squeeze. Wer von euch wirtschaftlich die Möglichkeit hat, Silber zu kaufen und das jetzt immer noch nicht gemacht hat, mein herzlichstes Beileid. Des Weiteren, die Charlie Kirk-Geschichte haben wir so ein bisschen im Telegram auch thematisiert. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Menschen, die da hingeschaut haben, sich ein bisschen damit beschäftigt haben, werden ganz, 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 ganz viele Fragen haben. Und denen wird klar sein, dass da jemand nicht umgebracht wurde. Dass jemand seinen Tod, sag ich mal, vorgetäuscht hat. Mit Hilfe von einem sehr einflussreichen Militär. Nur zwei Sachen vielleicht. Wenn da jemand sitzt auf dem Podium, wenn man sich das angeschaut hat, und man dann sagt, okay, der Sniperschütze war genau frontal vor ihm in 15 Meter Höhe ungefähr. Und er dann aber eine Ausgangswunde oder Eingangswunde hat, die links von ihm im Hals ist, wird das relativ schwierig. Solche Kugeln aus einem Sniper-Gewehr, eine 30-6er Bullet, die kann halt auch noch keine rechten Winkel fliegen, kenne ich zumindest nicht. Ist ja keine Missile, ist ja immer noch eine Kugel aus dem Sniper-Gewehr. Dann ist die Frage, okay, wenn das jetzt, wo der Ketchup rausgekommen ist, wenn das jetzt die Austrittswunde war, wo ist die Eintrittswunde? Die existiert nicht. Wenn das die Eintrittswunde war, wo ist dann die Austrittswunde? Die existiert nicht. Eine solche Kugel von einem solchen Gewehr würde den Hals wahrscheinlich abtrennen von Charlie Kirk. Unglaublich, unglaublich, unmöglich, dass er entweder nur eine Eintrittswunde oder eine Austrittswunde hat, ohne eine Eintrittswunde oder eine Austrittswunde, die einfach nur so ein bisschen sprudelt, die übrigens auch nicht sprudelt mit dem Druck des Herzens, sondern die einfach so stetig sprudelt. Das funktioniert nicht. Das Herz, wie gesagt, wie wir wissen, gibt den Takt und den Druck vor in unserem Körper und bringt Druck in dieses System. Und zwar nicht stetig, sondern es kontrahiert und er schlaft, kontrahiert und er schlaft. Dementsprechend müsste das Blut auch den Körper verlassen. Deswegen, wir können jetzt noch über die Menschen sprechen, die in direkter Umgebung zu ihm standen. Ein Kameramann, der Secret Service Mensch, der scheinbar derselbe war wie in Butler, Pennsylvania vor gut einem Jahr, als Donald Trump angeschossen wurde am Ohrläppchen. Die sich alle gegenseitig Zeichen zuwerfen, wo es scheinbar einen Countdown gegeben hat, wo man sieht, dass unter seinem T-Shirt eine Konstruktion gesteckt hat, die das Ganze ausgelöst hat, diesen Ketchup-Effekt. Ja, es wird alles zu was führen. Vielleicht führt es dahin, uns darauf vorzubereiten, zu verstehen, wie simpel es eigentlich ist, seinen Tod vorzutäuschen, wenn man die richtigen Kontakte hat, in der richtigen Position ist. Und da können wir jetzt mal ein paar Namen der letzten Jahre und Jahrzehnte in den Raum werfen, die alle auf komische Art und Weise irgendwie verschwunden sind. James Morrison, Amy Winehouse, Chester Bennington von Linkin Park, Michael Jackson. Da wird Charlie Kirk nicht der Erste gewesen sein. Das kann ich euch auch schon verraten. Deswegen bin gespannt, was sich da in der Entwicklung jetzt ergibt, was da rauskommt. Eins kann ich euch sagen, mit 1000%iger Sicherheit, dieser Mensch ist nicht von einem Sniper in den Hals geschossen worden. Brandneue, brandheiße News von vor, weiß ich nicht, ein paar Stunden. James Comey, ehemaliger FBI-Direktor und bei uns in der Crossfire-Hurricane-Folge sehr, sehr intensiv thematisiert, ist angeklagt worden vom Department of Justice der USA. Das erste Puzzleteil, das erste Domino, was fallen wird in der ganzen Geschichte, ist also James Comey. Danach kommen dann noch James Clapper, Mr. Brennan, bis hin zu Hillary Clinton und Barack Obama. Das wird ein Spaß. Da geht's auf jeden Fall jetzt auch los an dieser Front. Und wir können uns sehr darauf freuen, was da kommt. Nämlich Wahrheit und Gerechtigkeit. Heute gibt's mal wieder eine anatomische Folge. Episode 123, die Prostata. Let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment. The building blocks that many flock and flourish. Es gibt Komponenten unseres Körpers, die kennen wir, zumindest vom Namen her. Das Herz, die Lunge, die Leber, das Gehirn, die Niere. Die können die meisten Menschen auch ihrem eigenen Körper zuordnen. Haben Sie schon mal gehört, dass das irgendwo da im Körper rumhängt und Arbeit macht? Bei deren Aufgaben wird es allerdings schon enger bei den meisten, wenn es darum geht, die Aufgaben zu beschreiben. Klar, das Herz gibt irgendwie den Takt des Blutes vor, den Druck, wie wir eben gesagt haben. Das Hirn hat mit dem Sehen und Denken zu tun. Die Lunge hat irgendwas mit Sauerstoffaufnahme und Atmung zu tun. Und die Niere hat irgendwas mit der Toilette und Pipi machen zu tun. Ist auch jedem klar. Dann gibt es allerdings Komponenten in unserem Körper, von denen nur die Hörer dieses Podcasts eine Idee haben. Und ohne den Podcast auch nicht hätten, wenn wir ehrlich zu uns sind. Der Hypothalamus zum Beispiel, die Epiphyse, die Hypophyse, die Zirbeldrüse, die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse, haben wir alle schon sehr detailliert thematisiert. Wenn jemand in der Fußgängerzone fragt, wie geht's Ihrer Epiphyse, dann werden die meisten sagen, Epi wat? Kenn ich nicht. Was soll das sein? Ja, und der Hypophyse kenn ich auch nicht. Was ist das? Ja, ist in deinem Kopf drin, werden die meisten nicht auf dem Schirm haben. Und beim Grübeln darüber, welchen anatomischen Bestandteilen unseres wundervollen Körpers wir noch keine Bühne bereitet haben, die aber definitiv eine Episode verdient hätten, weil sonst wären die auch nicht Teil unseres Körpers, bin ich auf eine kleine männliche Drüse gestoßen, über die kaum jemand Bescheid weiß und die eigentlich ausschließlich für Negativschlagzeilen verantwortlich ist. Die sogenannte Vorsteherdrüse, im Fachjargon Prostata genannt. Hand aufs Herz, wer von euch hätte eine halbwegs richtige, gültige Antwort auf die Frage, welchen Aufgaben die Prostata in unserem Körper nachgeht und wo die platziert ist? Ich tippe unter 5% von euch, was auch normal ist, denn die Prostata ist ein Bestandteil unseres Körpers, der inhaltlich aber mal so überhaupt gar nicht stattfindet, weder in der Schule noch im Elternhaus. Im Elternhaus wäre es sensationell, oder? Wenn es mal ein Elternhaus geben würde, wo man mal die Prostata thematisiert. Und auch nicht in der medialen Öffentlichkeit. Totgeschwiegen. Obwohl in der medialen Öffentlichkeit, stimmt nicht ganz, dazu kommen wir gleich. Ich habe ja gesagt, Negativschlagzeilen ziehen immer, sind immer wichtig. Und auch was die Prostata angeht, gibt sehr, sehr viele Negativschlagzeilen. Und wenn wir uns fragen, wer oder was die Prostata ist, dann liefert uns einmal der Fakt, dass sie nur im männlichen Körper existiert, einen Hinweis. Und auch der Wortstamm selbst verrät uns eigentlich so ungefähr, wo die sich befinden könnte. Weil Prostata kommt von Prostates. Leader, Ruler, Guardian, one standing in front. Ja, einer, der einer anderen Sache vorsteht. Ein Beschützer. Ein Türsteher, ein Vorsteher, wie Vorsteherdrüse, wovon, müsste man da jetzt logischerweise fragen. Und wenn wir wissen, dass nur wir Männer eine besitzen, muss man zwangsweise zu dem Schluss kommen, dass die Prostata etwas mit dem männlichen Geschlecht und der Zeugungsfähigkeit zu tun haben muss. Weil sonst wäre die logischerweise auch Teil des weiblichen Körpers. Den Magen haben wir auch schließlich, Mann und Frau, Prostata allerdings nicht. Genauso wie der Mann keine Eierstöcke hat, die Frau aber Eierstöcke hat. Und wenn ich ausschließlich von negativen Schlagzeilen spreche, dann rede ich eigentlich hauptsächlich von der deutschen Tumorstatistik. Weil in dieser Tumorstatistik liegt die Prostata mit großem Abstand auf Platz 1. Und zwar mit 65.000 Neudiagnosen im Jahr. Und das ist ein ziemliches Brett. Weil auf Platz 2 rangiert die Lunge mit 34.000 und der Enddarm mit 31.000 jährlichen Diagnosen. Übrigens, es ist fast eine identische Verteilung in den USA. Da ist die Prostata mit über 300.000 auf Platz 1. Es sind 29% aller Tumordiagnosen in den USA. Gefolgt von Lunge und Darm. Wenn wir von Darm reden, bei der Tumorstatistik, reden wir immer vom Ende, vom allerletzten Teil des Darms, vom Rektum des Dickdarms, das letzte Stück des Dickdarms, bevor es rausgeht. Hier ist relativ interessant in den USA jetzt, dass Afroamerikaner ein 70% höheres Risiko haben, an der Prostata zu erkranken bzw. einen Prostatatumor zu entwickeln. Das kann Tony Fauci euch bestimmt erklären. Ich bin da komplett überfragt, womit das zu tun haben könnte. Allerdings stellt sich natürlich unmittelbar die Frage nach dem Warum auf diese Tumorstatistik bezogen. Warum, in Gottes Namen, sind die Prostatadiagnosen doppelt so hoch wie die Lungentumordiagnosen, in die ja jetzt die Lunge, in die ja etliche Menschen täglich Zigarettenrauch gespickt mit Blausäure einsaugen? Muss man sich fragen. Auf den ersten Blick ist es ein bisschen komisch. Die Prostata hat ein Gewicht von 25 Gramm und ein Volumen von 25 Millilitern. Das ist recht leicht und auch vom Volumen her sehr überschaubar. Weil die Feigen, die ich heute Morgen geerntet habe und auch gewogen habe dieses Mal, haben im Schnitt so 50 Gramm gewogen. Das ist schon das Doppelte. Ich muss übrigens eingestehen, hier ist gerade Feigenzeit. Und ich gehe jeden Morgen laufen, immer so um 6:45. Und manchmal ziehe ich in den Tagen jetzt los mit so einem schönen Baumwollbeutel und laufe und sammle auf dem Weg ein paar Feigen ein, weil ich so 2-3 Bäume habe, die sind so unglaublich gut gespickt und die stehen hier wild einfach rum. Nicht ganz wild, halb wild. Halb in einem Gemüsegarten, halb wild. Also kann ich die auch mitnehmen. Sensationell. Wenn ihr die Möglichkeit habt, an Feigen zu kommen. Feige ist mit die einzige Frucht, die basisch verstoffwechselt wird. Feige und Avocado. Teilweise noch Sauerkirschen. Dann war's das. Ja, nochmal für alle. Früchte werden niemals basisch verstoffwechselt. Weder Banane, noch Apfel, noch eine normale Kirsche, noch eine Pflaume. Niente. Okay, Prostata. 25 Gramm und ein Volumen von 25 Milliliter. Die Schulmedizin sagt uns jetzt, dass es normal sei, dass die Prostata sich mit fortschreitendem Alter auf ein Fassungsvermögen von über 100 Milliliter, das wäre das Vierfache, und auf Apfelgröße ausweiten kann. Das, so sagt uns der Onkel Doktor, sei in Anführungszeichen vollkommen normal. Das ist so ein Satz, naja, das ist vollkommen normal, müssen sich keine Gedanken machen, den könnte man an den Eingang einer fast jeden Arztpraxis pappen. Weil kaum einer wird von denen häufiger gebraucht. Das ist der beste Satz. Nee, das ist vollkommen normal. Da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Zweimal in der Woche Stuhlgang? Nee, das ist vollkommen normal. Da müssen Sie sich überhaupt gar keine Gedanken machen. 20 Kilo Übergewicht? Ja, das ist noch im Rahmen. Das ist auch vollkommen normal. Müssen Sie sich keine Gedanken machen. Klar, normal, Norm, das kommt von Norm, die Norm. Normal ist es, weil es die Norm ist und auf so viele Männer zutrifft. Die Norm hat allerdings nichts mit Natürlichkeit zu tun und mit dem zu tun, nach dem wir streben. Weil das sollte immer die Frage sein, die nach der Natürlichkeit. Ist das natürlich? Hat der Schöpfer uns Prostatatumore in die Wiege gelegt? Vervierfachen sich zum Beispiel Leber, Niere oder Galle oder unser Schädel auch im Alter? Nee, und warum gilt es dann für die Prostata? Warum ist das dann normal, dass die sich vervierfacht? Geht mal zum Hausarzt. Fragt mal nach, ob irgendeiner von denen dafür eine Erklärung hat. Werdet ihr keinen finden. No chance. Die Prostata, diese Drüse, diese Vorsteherdrüse, liegt unmittelbar unter unserer Blase. Wo liegt unsere Blase? Unter unserem Bauchnabel ungefähr. Nicht, dass ihr jetzt anfangt, irgendwo hinterm Schlüsselbein zu suchen oder so. Unterm Bauchnabel, da liegt unsere Blase. Unsere Blase ist der Sammelbecken für unseren fertig produzierten Urin, der in mehreren Schritten von unseren zwei Nieren produziert wird. Der fließt dann über die Harnwege, Harnleiter in unsere Blase. Von da aus, wenn die Blase voll genug ist, 300, 400 Milliliter, 500 auch manchmal, bei Leuten, die richtig gut sind, auch mal 600. Von da fließt er dann optimalerweise in die Toilette oder auf den Waldboden und ins Beet, auf Erde. Da kann man noch ein bisschen mit Stickstoff düngen. Bei vielen Männern, logischerweise bei Männern, Frauen haben die Prostata ja nicht, geht dieser Vorgang allerdings nicht ohne Probleme. Und oftmals auch fast gar nicht mehr. Da kommen dann nur noch Tröpfchen raus. Die drücken und drücken und drücken, kommt nichts mehr. Kommen nur noch Tröpfchen raus. Was natürlich eine relativ suboptimale Situation darstellt und auch dafür sorgt, dass man ein bisschen nervös wird. Kann ich mir gut vorstellen. Und ganz, ganz oft, beziehungsweise eigentlich immer, hat die Prostata ihre Finger hier mit im Spiel. Sehr, sehr sicher. Ich habe gerade gesagt, dass die Prostata direkt unter der Blase angesiedelt ist. Mit direkt meine ich auch direkt. Die berühren sich quasi. Direkt. Da sitzt die unter der Blase und umschließt die Urethra. Durch diese Urethra, habe ich gerade schon gesagt, fließt der fertige Urin aus der Blase, um in der Toilette oder eben im Blumenbeet zu landen. Hier hat die Prostata einen Einfluss darauf, auf diese Urethra, über genau zwei Wege. Wenn wir uns den, in Anführungszeichen, normalen Zustand einer vierfach vergrößerten Apfelprostata im Alter anschauen, dann können wir uns denken, ohne jemals jemanden seziert zu haben, was eine solche Prostata mit der Urethra, dem Harnleiter, macht. Der, wichtiges anatomisches Detail, in einem Teilbereich durch die Prostata hindurchfließt. Oder können wir das nicht? Stellt euch das vor, normalerweise kleiner als die Hälfte einer Feige, sage ich mal. Und jetzt ist die aber so groß wie ein Apfel. Und die umschließt diesen Harnleiter. Was macht die mit diesem Harnleiter? Die wird logischerweise den Harnleiter abdrücken und das Wasserlassen erschweren, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt gänzlich verhindern. Und wer jetzt meint, dass das ein natürlicher Zustand und vom Schöpfer so vorgesehen ist, dass ein 65-jähriger Mann nicht mehr zur Toilette gehen kann, um Wasser zu lassen und dann eigentlich in der Konsequenz daran stirbt, weil er kann ja kein Wasser mehr lassen, der kann sich jederzeit gerne bei mir melden per E-Mail tobias.lewis@healthresolution.de, dann können wir kontrovers darüber sprechen. Ja, Spaß beiseite. Natürlich kann das nicht natürlich sein, weil sonst wäre das Leben an diesem Punkt vorbei. Weil wenn sich eine Zellansammlung, Gewebe in unserem Körper so vergrößert und aufbläht, dann ist es der absolute Schiefstand. Disbalance, Disease. Das ist zwar normal, weil es vielleicht sogar jeden zweiten Mann betrifft und die Norm ist, über 50%, aber keinesfalls natürlich. Stellt sich hier nur die Frage, warum die Prostata sich gezwungen sieht oder gezwungen wird, das zu tun, sich nämlich auf Apfelgröße zu vergrößern und auf einmal 100 Milliliter fassen zu können. Der zweite Weg des Einflusses der Prostata auf diesen Harnleiter hat mit der eigentlich natürlichen anatomischen Aufgabe der Prostata zu tun. Wenn es bei Männern zum Orgasmus kommt, dann wird das sogenannte Ejakulat produziert, in dem sich Samenzellen befinden, die versuchen werden, sich ihren Weg im weiblichen Körper zu suchen. Zu suchen und hoffentlich zu finden. Was bedeutet, dass die letzten Endes in der Gebärmutter mit der Eizelle der Frau verschmelzen und für eine Schwangerschaft und ein neues göttliches Leben sorgen, was natürlich ein sensationeller, unglaublicher Vorgang ist. Damit das passieren kann, müssen allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Eine Frau und ein Mann müssen Geschlechtsverkehr haben. Wo ist egal, müssen halt nur wirklich Frau und Mann oder Mann und Frau sein. Transen funktioniert noch nicht. Obwohl, ja, nicht über den natürlichen Vorgang, über künstliche Befruchtung, klar. Aber das ist halt auch nicht natürlich. Das ist halt eben auch komplett Banane. Klar, die Frau muss fruchtbar sein. Heißt, Sie muss kurz zuvor in ihrem Zyklus eine Eizelle produziert haben, die bereit ist, befruchtet zu werden. Ja, die fruchtbare Zeit in einem Zyklus sind vielleicht 2 Tage. Ist heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr in unseren vergifteten und hormonell entgleisten Körpern, dass Frauen funktionsfähige Eizellen produzieren. Ein sehr rar gewordener Zustand. Der Mann muss ebenfalls halbwegs gesund sein. Halbwegs gesund, gibt's das eigentlich? Nee. Nö, gibt's gar nicht. Entweder man ist gesund oder nicht. Die Leute sagen zwar, ich hab nichts, ich bin gesund, aber wenn man aber nachfragt und mit den Leuten so 3-4 Wochen zusammenarbeitet, dann wird die Liste relativ lang. Gesund heißt, ich bin komplett natürlich und habe wirklich gar nichts. Will ich mal wissen, bei 10.000 Menschen, auf wie viele von 10.000 Menschen das zutrifft. Wenn ihr unter 10.000 Menschen 5 findet, sage ich, ist es viel. Der Mann muss jedenfalls gesund sein. Ja, der muss auch gar nicht gesund sein, das stimmt auch gar nicht. Der wird auch noch Spermien im Hoden produzieren, wenn der schon aus der Balance ist. Weil die göttliche Kraft so stark ist, dass die Fortpflanzung natürlich immer geschützt wird und noch funktioniert. Auf jeden Fall muss der Mann Spermazellen im Hoden, im Nebenhoden produzieren. Kann auch nicht mehr jeder Mann, weil in Deutschland sind ca. 2% der Männer offiziell und wissentlich zeugungsunfähig gemacht worden. Wissentlich sterilisiert. Wissentlich, weil das halt eben auch unwissentlich funktioniert. Über Umweltgifte, die über Impfungen, Medikamente und Nahrungsmittel in unsere Körper bringen. Die Geburtenrate von etwa 5 Kindern pro Frau im Jahr 1950 ist auf nur noch 2,2 Kinder im Jahr 2021 gesunken. Agenda Überbevölkerung hat funktioniert. Geburtenkontrolle. Die Unfruchtbarkeit bei Mann und Frau ist so hoch wie noch nie. Plus, die Karriereleiter ist interessanter als Mama oder Papa sein. So. Dann muss es während des Aktes des Geschlechtsverkehrs natürlich zu einem Orgasmus, zumindest mal beim Mann, und zu einer Ejakulation kommen. Und den Vorgang schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wer oder was steuert eigentlich diese Ejakulation? Das ist wieder so ein Thema, wo ein anderes Thema, nämlich das der Chakren, diese nervalen Energiezentren von Anus bis Kopfkrone aus Fernost, da wird dieses Thema sehr real. Und das hört sich nicht mehr nur nach Hokuspokus an. Weil die Ejakulation wird natürlich, wie jeder motorische Vorgang unseres Körpers, wie gesteuert? Über unseren Strom, unser Nervensystem. Das unserem Regisseur, zum Großteil, im Hirnzentrum, dem Hypothalamus, unterliegt. Und im Falle der Ejakulation ist die tatsächlich im Rückenmark verschaltet und schließt da sowohl sympathische, wir haben schon oft drüber gesprochen, das Nervensystem hat 2 Anteile, sympathische Nervenanteile und parasympathische Nervenanteile. Und da ist das genauso. Hier sind sympathische und parasympathische Nervenanteile mit involviert. Zwischen T12 und L2, das heißt zwischen dem 12. Brustwirbel und dem 2. Lendenwirbel, befindet sich ein nervaler Kern im Rückenmark, der von da aus die Muskulatur des Reproduktionssystems innerviert. Reproduktionssystem beim Mann ist der Penis, Hoden, Nebenhoden, Blasenhals und so weiter. All das, logischerweise, was an der Reproduktion beteiligt ist. Was an der Produktion der Flüssigkeit des Semens, Englisch ist das der Seminal Tract, und der Fortpflanzung beteiligt ist. Semens ist ja diese Flüssigkeit, das Ejakulat am Ende. Parasympathische Nervenanteile innervieren weiter unten, also sympathische zwischen T12 und L2, die parasympathischen weiter unten über einen Nervenkern zwischen Sacrum 2 und Sacrum 4. Das ist vom absoluten Ende des Spinalkanals aus. Ja, gibt es da Nervenkerne und Nerven, die die Prostata und die Nebenhoden von dort innervieren und ansteuern. S2, S4 ist das absolute Ende der Wirbelsäule. Eigentlich ist da, die Wirbel da sind mini, mini klein. Und bei den meisten liegen die brach, weil die meisten Menschen da unten überhaupt keine Bewegung reinbekommen und gar nicht mehr in der Lage sind, diesen Bereich zu bewegen. Das ist allerdings ein anderes Dilemma. Das ist der sogenannte Spinothalamic Tract. Das sind Spinothalamic Cells. Das heißt eigentlich nur Nervenzellen im hinteren Rückenmark, in diesem Trakt, die vom Hypothalamus angesteuert werden. Spino, spinal, thalamic, Thalamus, angesteuert werden. Ja, die steuern von da aus den Prozess der Ejakulation. Meistens beim Orgasmus. Soll wohl auch, wie ich jetzt gelesen habe, Situationen geben, in denen das Ganze mit der Ejakulation auch ohne Orgasmus funktioniert. Bin ich überfragt. Allerdings ist das wieder mal ein Beweis dafür, was für hochfrequentierte Frequenzzentren das da hinten in unserem Spinalkanal sind und was da alles an Nerven, Zellen und Kernen rumfliegt. Und es ist auch interessant, dass das Chakrensystem eben diesen Vorgang der Ejakulation, diese rein sexuelle Energie als die Basisenergie und gleichzeitig als die niedrigste Energie einstuft in diesem Chakrensystem. Weil alles, was danach kommt und die Zentren des Rückenmarks bis zur Kopfkrone hinaufwandert, wird von Nervenzentrum zu Nervenzentrum feiner und in der energetischen Beschaffenheit delikater als das da unten. Und wenn du mich fragst, ist der Vorgang des Orgasmus und die damit verbundene Ejakulation auf energetischer Ebene auch noch irgendwie anders nutzbar als zur reinen Fortpflanzung. Aber das ist ein anderes Thema. Zusätzlich dazu, zu dem rein anatomischen Vorgang, muss man diese Ejakulation in zwei Phasen aufteilen. Die Produktion und der eigentliche Ausstoß aus dem Körper hinaus. An den Vorgängen sind mehrere anatomische Puzzleteile beteiligt. Der Nebenhoden, wo die Samen produziert werden, der Samenleiter logischerweise, wo die Samen dann mit Sekret durchfließen. Die Glandula vesiculosa, das ist die Bläschendrüse. Noch so ein anderes Organ, was niemand kennt. Die Cowper'sche Drüse. Schon mal jemand gehört? Die Cowper'sche Drüse. Unsere Prostata. Die Pars Prostatica, zu der wir gleich kommen. Und der Blasenhals. Weil ohne da jetzt zu sehr ins verwirrende Detail und weg von der Prostata zu gehen, an alle Männer unter euch, habt ihr die Cowper'sche Drüse schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Ist ja eigentlich absurd, nicht zu wissen, wie dieser Vorgang in einem männlichen Körper funktioniert, oder? Oder vielleicht auch nicht absurd. Weil wenn wir natürlich wären, wenn wir uns natürlich verhalten würden, dann wird der Körper das alles ganz automatisch machen und der würde einfach seinen göttlichen Funktionen nachgehen. Und wir könnten einfach immer darauf vertrauen, wenn wir natürlich wären. Dann müssten wir auch nicht im Detail wissen, wie es genau funktioniert und passiert. Wir müssen das nur wissen, weil wir attackiert werden von anderen Menschen und es Sinn macht, diese Dinge zu wissen, um sich selber schützen zu können und sich natürlich verhalten zu können. Ja, es ist immer spannend, ein bisschen zu wissen, was da eigentlich abläuft. Allein auch schon, um sich immer wieder bewusst und sich demütig zu machen, was für ein System wir da bewohnen dürfen. Gilt natürlich nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau. Also ganz konkret, ohne uns in kleinsten Details zu verlieren, der Nebenhoden produziert die Spermien des Mannes, die dann über den Samenleiter in Richtung Harnröhre gelangen. Die alleine können allerdings noch überhaupt gar nichts ausrichten und anstellen. Davon kommt kein Kind auf die Welt. Weil die würden im Milieu der Vagina nicht überleben, wenn wir die so isoliert auf die Reise schicken würden. Die würden sofort absterben. Bevor das alles passiert, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das funktioniert mit den Spermien, bevor das alles passiert, war unsere Cowper-Drüse schon aktiv und hat den kennt jetzt logischerweise wieder jeder, Lusttropfen produziert, wie er so schön genannt wird. Der Lusttropfen ist ein basisches Sekret, das sich unter die Spermien mischt. Jetzt kommen die Bläschendrüsen und die produzieren ebenfalls ein basisches Sekret, das am Ende 70% des Ejakulats ausmacht und dafür sorgt, dass die Spermien im Ejakulat, übrigens sind das 80 Millionen pro Milliliter, 80 Millionen Spermien pro Milliliter, 2 bis 6 Milliliter Ejakulat. Die sorgen dafür, dieses basische Sekret, diese basischen Sekrete aus der Kauperdrüse und aus der Bläschendrüse sorgen dafür, dass die Spermien dieses saure Milieu in der weiblichen Vagina überhaupt überleben können. Ich sag ja, alles kommt am Ende auf den pH-Wert zurück. Da könnt ihr sagen, oh, schon wieder pH-Wert, pH-Wert, immer nur pH-Wert, pH-Wert, pH-Wert. Ja, es geht immer darum, um Flüssigkeiten und um den pH-Wert dieser Flüssigkeiten. Wenn die stimmen, sind wir gesund. Wenn die stimmen, funktionieren solche Abläufe. Stimmen die nicht, funktioniert gar nichts. Es geht immer in unserem Körper, immer um Flüssigkeiten und deren Beschaffenheit. So. Wir haben das basische Sekret aus der Kauperdrüse, das basische Sekret aus der Bläschendrüse, wir haben ein paar Spermien aus dem Nebenhoden, wir haben Geschlechtsverkehr. Die entscheidende, beziehungsweise jetzt kommt eigentlich der Einsatz unserer Prostata, die produziert das eigentliche Sekret, das sich dann mit der Körperflüssigkeit und der Bläschendrüsenflüssigkeit und den Spermien vermischt und ca. 30% des Ejakulats ausmacht. Und die entscheidende Funktion der Prostata kommt in dem Moment, in dem das Ejakulat fertig vermischt in die Harnröhre eintritt, weil das Ejakulat sich logischerweise einen Gang mit dem Urin teilen muss. Wir haben ja keine Ejakulationsröhre in unserem männlichen Körper. Das wird jeder wissen, der schon mal darauf geachtet hat, wo dieses Ejakulat im männlichen Körper den Körper verlässt. Wir haben nur diese eine Harnröhre. Wie schafft es also der Körper zu verhindern, dass sich im Moment des Orgasmus jetzt nicht plötzlich Urin ins Ejakulat mischt und unserem Kinderwunsch einen Strich durch die Rechnung macht? Der Körper nutzt dafür die Muskulatur der Prostata. Die Muskulatur der Prostata und den Fakt, dass dieser sehr intelligente, geniale Schöpfer die Harnröhre quasi durch die Prostata verlaufen lässt. Die läuft da durch. Die Prostata sitzt direkt unter der Blase und die Harnröhre läuft direkt dadurch. Und zwar heißt dieser Teil, in dem die Harnröhre durch die Prostata läuft, pars prostatica. Das heißt übersetzt, der Prostatateil. Das ist der Prostatateil der Harnröhre, der durch die Prostata verläuft. Die Prostata geht mit der Muskulatur jetzt einfach hin und drückt den Kanal, der von der Harnblase kommt, ab. In dem Moment. Orgasmus, Kanal ist abgedrückt, fertig. Und das funktioniert, weil der Ejakulatsablauf, den ich gerade beschrieben habe, örtlich gesehen danach abläuft und in die Harnröhre eintritt. So gewährleistet die Prostata also, deswegen liegt die da, deswegen ist die Vorsteherdrüse, diesen Türsteher, die sagt, stopp, kommst hier nicht rein, wir haben hier gerade einen Orgasmus. Die gewährleistet, dass kein ungewollter Urin in das Ejakulat gelangt, was ein genialer Vorgang ist. Übrigens hier auch wieder das Thema Atmung. Wenn die Prostata bewegt und massiert werden soll, was nicht so schlecht wäre für so ein Gewebe und so ein kleines Organ, eine Drüse, dann kann das nur der Beckenboden. Die Beckenbodenmuskulatur. Und bei Menschen, die nicht natürlich atmen, das heißt keine funktionsfähige Beckenmuskulatur besitzen, die korrekt mit Einatmung und Ausatmung gekoppelt ist, da wird die Prostata nicht massiert und entspannt werden. Und ich sag's nochmal, von 500 Leuten haben 499,9 keine Ahnung, was der Beckenboden ist und wie der sich eigentlich bewegen müsste. Und bei denen ist die Atmung auch nicht korrekt an den Beckenboden gekoppelt. Und was dann passiert ist, Prostata wird hart und steif. Wie jedes Gewebe, wie die Blase auch, wie der Darm auch, vor allem der Dickdarm und der Enddarm, wo wir auch so viele Tumoren haben. Der wird nicht bewegt, der wird nicht massiert. Und wenn Zellgewebe erstarrt und nicht massiert wird, wird es nicht gut versorgt und wird auch nicht gut entsorgt. Weil das lymphatische Gewebe, die Lymphbahnen, die Lymphknoten, die da drumherum liegen, sind worauf angewiesen? Auf Bewegung. Und heutzutage in unseren Bäuchen, die alle hart sind ohne Ende, die nicht mehr weich sind, weil die Atmung falsch läuft, Und weil sich niemand mehr korrekt im unteren Rücken, im unteren Bauch bewegen kann oder auch bewegt, generell bewegt, ist es leider ein Riesenproblem. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir auf Schiefstände der Prostata schauen. Das ist also die primäre anatomische Funktion der Prostata, einen Teil der Ejakulatsflüssigkeit zu produzieren und dafür zu sorgen, dass niemals Urin in dieses Ejakulat gelangen kann. Ohne die Prostata würde wahrscheinlich keine Frau schwanger. Natürlich hat sie eine wichtige Funktion. Nochmal, es gibt keinen Teil, kein Puzzleteil in diesem Körper, das keine wichtige Funktion hat. Wer sollte das sein? Nennt mir eins. Jetzt verhält sich das so, dass eigentlich kaum jemand die Prostata für diese wichtigen Aufgaben kennt, die sie übernimmt. Vielmehr kennen wir die Prostata, wie eigentlich so oft oder vielleicht auch immer, weil die sinnlos Probleme macht, wie die Milz oder die Galle. Ja, wenn wir die Milz oder die Galle aufgrund unseres unterirdischen Lebensstils zerstört haben, dann geht man zum Arzt, sagen, ja komm, gehen wir ins Krankenhaus. Die ist ja immer vergrößert und entzündet. Pff, die entnehmen wir einfach. Problem gelöst. Die haben ja keinen Sinn, diese Organe. Das ist ja nur das Problem, wenn man die Galle rausnimmt, dass die Fette im Darm nicht mehr gespalten werden und nicht da ankommen, wo sie hin sollen. Ziemlich blöd für Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, wenn die Zellen schützen, Zellen aufbauen sollen und so weiter. Da hat man sein Leben lang einen Fettstuhl, weil das Fett nicht mehr gespalten und aufgenommen wird, sondern in der Toilette landet. Riesenverdauungsprobleme. Was resultiert daraus? Logischerweise, das Darmmilieu ändert sich, dreht sich im pH-Wert und was dann passiert, haben wir hier oft genug thematisiert. Die Milz zum Beispiel ist ein Immunzellzentrum, eins der wichtigsten, ist eine Waschstation und Entsorgungsstation für die roten Blutkörperchen. Viel Spaß ohne Milz. Da sind wir wieder bei dem Thema. Normal, oder was ich eben gesagt habe, gesund. Ja, da ist niemand mehr gesund, da kann niemand mehr gesund sein. Ohne Milz oder Galle ist kein Mensch mehr gesund. Einfach raus damit, aus dem Auge, aus dem Sinn, zack, hörp ab in den Mülleimer, macht die kein Problem mehr. Mit der Prostata verhält sich das ein wenig weniger drastisch, sage ich mal. Die wird eigentlich noch nicht präventiv entnommen, so wie zum Beispiel bei der Frau die Brust, um Brustkrebs vorzubeugen, sondern die wird erst dann entnommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und das Kind fällt statistisch, wie ich eben gesagt habe, jedes Jahr bei 65.000 Männern in Deutschland in den Brunnen und heißt dann Diagnose Prostata. Karzinom mit der Folge und der Konsequenz Chemotherapie, Bestrahlung und in der Folge, wenn es nichts bringt oder der Tumor von Beginn an bei der Entdeckung schon zu groß war, operative Entfernung des gesamten Organs oder halt Ausschälung, Auskratzung der Prostata. Ja, wundervoll. Vielleicht hier eine kurze Wiederholung zum Thema Tumor, kann man ja nicht oft genug sagen. Ich könnte eigentlich mal eine Folge aufnehmen, 60 Minuten und immer wieder, 60 Minuten lang immer wieder das Gleiche sagen, immer wieder die gleichen drei Sätze. Die jetzt zum Beispiel hier. Und wer das noch nicht gehört hat, bitte die Episode anhören, was ist ein Tumor? Fermentiertes, verrottetes Gewebe mit einem daraus resultierenden pH-Wert jenseits der 6, unter der 6, ja? Thema Otto Warburg, kein Tumor mit pH-Wert größer als 5, unmöglich. Fermentiertes, verrottetes Gewebe mit einem daraus resultierenden pH-Wert jenseits der 6, das dann in seinen eigenen Exkreten, meistens Harnsäure und Milchsäure, liegt, da anaeroben Stoffwechsel betreibt, das heißt Stoffwechsel ohne Sauerstoffeinfluss, und mit Zucker als isolierter Energiequelle. Und das wird dann vom Körper eingekapselt, um das benachbarte Gewebe zu schützen. Das ist ein Tumor. Kurzum, ist ein Tumor eine Chance, und Hilfe des Körpers für uns, wieder Balance herzustellen. Der Körper gibt uns die Möglichkeit, hallo, mach hinne, ansonsten kriegen wir hier ein Problem. Ja, um die Ausleitung der Gifte und Säuren kümmern und den pH-Wert anheben. Wie das geht, wer intelligent ist, clever ist, hat das im Podcast jetzt hier schon mitbekommen in der 123. Folge. Da hier allerdings überhaupt nichts mehr natürlich ist, weil sonst gäbe es auch überhaupt keine Tumoren, ist es oftmals nicht so einfach, das mit dem Gifte ausleiten, sich um die Säuren kümmern, den pH-Wert anheben. Besonders dann, wenn Chemikalien ins Spiel kommen, die andere Menschen im Labor produziert haben, um eben das zu erreichen, diese Tumoren in uns entstehen zu lassen. stellt man sich nicht sofort die Frage, warum Prostata? Warum ist Prostata auf Platz 1? 65.000 neue Diagnosen jedes Jahr. Warum? Wie kann die denn bitte der Spitzenreiter der Tumorinzidenzen sein? Weil das frage ich mich sofort, wenn ich das höre. Und ich weiß auch schon direkt, wo ich hinzugucken habe. Nämlich dahin, ins Jahr 1952. Da geht Allied Chemical hin und patentiert in den USA ein Insektizid und nennt das Chlordecon bzw. Kepone. 1958, 6 Jahre später, bringen die das auf den Markt, um blattfressende Insekten auf Feldern auszurotten. Produziert wird das Ganze in Hopewell, Virginia, im Bundesstaat Virginia. Das ist ungefähr 130 Meilen südlich von Washington, D.C. Und zwar haben die da produziert, stolze Menge, 6.000 Pfund täglich, das sind 2,7 Tonnen. Ein absoluter Pappenstiel. Und natürlich ist dieses Chlordecon bzw. Kepone ein chemischer Komplex, für den was gilt? Nicht organisch abbaubar. Organisch können wir weglassen, nicht abbaubar. Heißt, der verbleibt Ewigkeiten da, wo ich den hinkippe. Ich trinke mal einen Schluck. Und wenn ich ewig sage, dann meine ich ewig. Es gibt Studien darüber, die von 700 Jahren sprechen. 8 Leben quasi, würde ich mal so schätzen. Vielleicht 10 Leben bei dem Gesundheitszustand der heutigen Gesellschaft. Und dann kippe ich das wohin? Natürlich am besten ins Wasser. Dann verteilt sich das Zeug schön in die Böden, die Kanalisation, das Regenwasser, die Duschen, die Waschbecken der Bevölkerung und in die Wasserhähne, aus denen die Menschen das ach so gute Leitungswasser trinken. Lecker. Chlordecon, Kepon. Und dann will man Chemikalien wie Kepon mit der städtischen Filteranlage filtern? Ja, viel Glück. Unabhängig davon, dass man daran kein Interesse hat, das wird relativ schwierig. Jetzt ist Chlordecon bzw. Kepon offiziell verboten. Aber hier ist es wie immer. Eine Chemikalie wird verboten und eine andere, minimal veränderte und anders genannte, ist längst im Einsatz. Im Fall von Kepon war das zum Beispiel Mirex. Ursprünglich natürlich auch als Insektizid genutzt. Taucht Mirex dann plötzlich auch in Elektrogeräten auf. 4 Parts per Million in der Studie im Jahr 2011. Was macht jetzt da genau Mirex im CD-Spieler? Kann mir das mal jemand sagen? Auch irgendwelche Mücken ausrotten, die sich ihren Weg in CD-Player in 6-fach Wechsler gesucht haben? Jetzt fragen sich manche, okay, warum gibt es jetzt zwangsweise einen Zusammenhang zwischen Chlordecon, Kepon, Mirex und den Prostatatumoren? Esst ihr gern Bananen? Unabhängig davon, dass ihr den Konsum von Bananen basierend auf diesem pH-Prinzip, was ich hier seit 123 Folgen predige, umgehend einstellen solltet, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Bananenpflanze und der Prostata. Wer hatte das gedacht? Der Bananenprostata. Weil der Anführer der Prostata-Inzidenz weltweit sind nicht die USA, auch nicht Deutschland, auch nicht China. Die höchste Inzidenz findet sich in der paradiesischen heile Welt Karibik. Guadeloupe und die französische Martinique produzieren gut 200.000 Tonnen Bananen im Jahr. Was für ein 200.000 Tonnen! Und von denen landet ein Zehntel, 20.000 Tonnen, auf dem französischen Markt. Und was die französische Martinique und Guadeloupe angeht, betrifft es 90% der Einheimischen, die da leben. Was trifft auf 90% der Einheimischen, die da leben, zu? Was deren Blut angeht. Was ist bei 90 von 100 Menschen, die dort wohnen, nachweisbar? Im Blut wohlgemerkt, nicht im Gewebe, im Blut. Chlordecon. Es gibt einen Unterschied, ne? Also, das im Blut nachzuweisen, ist nochmal geisteskranker, als das im Gewebe nachzuweisen oder im Urin. Weil Chlordecon ist ja offiziell verboten. Allerdings haben die bis 1993 alles mit diesem Zeugs vollgeballert. 21 Jahre lang eine Chemikalie in die Umwelt gesprüht, die über 700 Jahre da bleibt. Wenn ihr also als Land den Prostata-Tumor-Titel holen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ein Zitat aus einer Studie. Epidemiological studies have shown that blood concentrations of more than 0 to 1 milligram per liter are associated with long-term health problems. Ja, Studien haben gezeigt, dass 0 bis 1 Milligramm pro Liter Chlordekon im Blut in Verbindung gebracht werden mit chronischen gesundheitlichen Problemen, including Cancer, Krebs, premature births, Frühgeburten, auch unfassbar verbreitet, muss ich auch mal sagen an dieser Stelle, unglaublich. Cognitive and motor development disorders, ja, kognitive und motorische Störungen in der Entwicklung eines Embryos, ja, wie viele Kinder kommen damit auf die Welt? Fragt euch das. Indeed, high rates of fulminant hepatitis, ja, also fulminante Hepatitis, das ist eine Leberentzündung, Hepatitis-Entzündung. Severe epilepsy, Epilepsie-Krankheiten, Lymphoma, das ist ein Lymphtumor, Leukämie, Blutkrebs, and prostate cancer und Prostatakrebs. Among other conditions, have been reported in Martinique and Guadeloupe, possibly related to chlordecone exposure. All das gibt es massenhaft in der französischen Martinique und Guadeloupe, was alles in Verbindung steht mit Chlordecone. Möglicherweise in Verbindung steht. Muss natürlich noch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Ne? Ist ja klar, in diesen unglaublichen, die es ja so oft gibt, unabhängigen Studien. Folgt dann immer der Satz, der folgt. Der Zusammenhang benötigt noch mehr Studien, ja? Warum gibt es dann die Studien nicht? Ist da keiner interessiert dran? Warum untersucht man in Europa zum Beispiel nicht mal den Zusammenhang zwischen Glyphosat und Prostatakrebs oder anderen Pestiziden, Herbiziden, Insektiziden? Warum gehen denn bitte jetzt zum Beispiel Johnson & Johnson oder Pfizer oder BioNTech oder Merck und warum geben die das nicht mal in Auftrag? Wir könnten doch mal den Organspendeausweis, könnten wir doch mal ersetzen mit bitte untersucht meine Organe auf Pestizide, wenn ich verstorben bin, Ausweis. Warum gibt es den nicht? Damit wir da mal ein bisschen Klarheit reinbringen, wo wir überall die Pestizide akkumuliert angesammelt im Körper finden. Dann wären wir mal einen Schritt weiter, oder? Dann wird es auch die ganzen Verschwörungstheoretiker nicht mehr geben, weil wenn man das dann im Gewebe nachweisen kann, dann ist es ja auch keine Verschwörungstheorie mehr. Ist es ja eigentlich so schon nicht, weil es gibt da mittlerweile die Möglichkeit, im Urin zum Beispiel drauf zu testen und da haben 99 von 100 Menschen stetig Glyphosat im Urin. Was heißt, dass Glyphosat in die Umwelt gebracht wird und wir das mitessen und unserem Körper Schaden anrichtet und irgendwie wieder raus muss. Gut, wenn es über den Urin rauskommt bei den Menschen. Meisten Menschen kommt es nicht raus, da verbleibt es Ewigkeiten im Gewebe und löst zum Beispiel was aus? Prostatatumoren im Gewebe. Ja, wenn diese großen Pharmaunternehmen solche Studien in Auftrag geben würden, dann wäre das so, als würde sich jemand mit einem Hähnchenstand irgendwo eine komplett vegan lebende Stadt stellen. Wenn wir nur mal ein Auge auf den Prostata-Diagnosemarkt werfen, dann wird euch schon schwindelig. Über 8 Milliarden Dollar schwer. Nur die Diagnose von Prostata-Erkrankungen und Tumoren. Die Behandlung von Prostata-Tumoren soll in deren Businessplan bis 2034 einen Markt von über 25 Milliarden Dollar erreichen. Das sind Zahlen, meine Lieben. Tja. Warum werden die Umsätze eigentlich immer größer? Weil die Diagnosen sinken und alle gesund werden? Gibt es da eigentlich da draußen immer noch so viele Hirnlose, die nicht verstehen, was hier läuft? Ich fürchte ja. Habt euch eigentlich schon mal gefragt, wie das ist, wenn ihr zum Arzt geht oder zur Diagnose, wie oft das vielleicht so ist von 100 Menschen, dass wenn jetzt 100 Menschen die Diagnose Prostatatumor bekommen, dass zum Beispiel 30% gar keinen Prostatatumor haben? Habt ihr darüber nachgedacht? Habt ihr schon mal auf ein MRT oder ein CT geguckt? Wie viel erkennt ihr da? Nix erkennt ihr da. Weil ihr gar keine Ahnung habt, worauf ihr da schaut. Ist es also möglich? Dieses Prinzip, ja, sie merken das jetzt auch noch nicht. Aber ja, da ist ein Böser. Wir schicken das mal ein, wir müssen eine Biopsie machen. Schön mit einer Nadel rammt in die Prostata gerammt. Biopsie, Probe entnommen, ja. In irgendein Labor geschickt. Ist bösartig. Okay, fangen wir mal an. Wie oft passiert das, glaubt ihr? Wie oft? Werfe ich nur mal so. In den Raum. Ja, was glauben wir, warum es diese digitalen Werbekampagnen noch und nöcher gibt? Warum alle stetig davon quatschen, rechtzeitig zur Vorsorge zu gehen, der Prostata? Das ist ja auch selbst in Familien so. Ja, geh zur Vorsorge, denk dran, zur Vorsorge zu gehen. Das kennen sie alle. Vorsorge. Mammographie bei Frauen, genau das Gleiche. Soll ich mal sagen, was Mammographie auslöst? Tumoren des Brustgewebes, Überraschung. Vorsorge, was für ein Wort, Vorsorge. Macht euch vorher Sorgen, dann sorgt lieber dafür, dass ihr die angesammelten Pestizide aus eurem Körper und speziell aus eurem Prostatagewebe spült. Ansonsten sind die in 700 Jahren immer noch da. Nicht, dass euch das noch interessieren würde in 700 Jahren, aber die wären immer noch da. Ihr sorgt dafür, dass ihr lernt, was der Beckenboden ist und wie die Atmung den natürlich bewegen müsste. Ich weiß das. Dass 95% derer, untertrieben, 99,9% derer, die das gerade hören, keinen blassen Schimmer davon haben. Wenn ihr das ändern möchtet, tobias.levels@healthresolution.de. Oder geht halt zum Onkel Doktor und lasst euren PSA-Wert bestimmen. Den kennt auch jeder. PSA-Wert. Das ist das Prostata-Antigen. Ein Protein, das von der Tumorprostata in höherem Maße produziert wird als in gesundem Zustand. So sagt man uns. Gell? Ihr wisst, wie das ist mit Blutwerten und so weiter. Nehme ich jemand ein Blut ab, schicke es ins Labor. Ey, der PSA-Wert. Der PSA-Wert ist vervierfacht. Sie haben bestimmt ein Prostatakarzinom. Ja, dann ist das Kind meistens allerdings in den Brunnen gefallen. Wenn es denn dann wirklich in den Brunnen gefallen ist und man euch keinen Unsinn erzählt. Nochmals. Niemals würde in einer natürlichen Welt ohne diese bewusst produzierten Chemikalien, die uns auf verschiedenen Wegen verabreicht werden, ein Tumor existieren. Niemals. Ja, und das in französischen Martinique und Guadeloupe ist einfach nur ein Beispiel der Ekelhaftigkeit dieser Volltrottel. Es ist abartig, aber wir können die ganze Welt abklappern. Wir könnten uns Deutschland im Detail angucken, was an Pestiziden, Insektiziden, Herbiziden und was weiß ich, Fungiziden versprüht wird. Haben wir schon mal thematisiert beim The Green New Deal. Es ist ein Frontalangriff auf die Gesundheit aller seit Jahrzehnten. Und das ist auch nur ein Ausschnitt. Da gibt es ja noch die Lebensmittelindustrie und alle anderen Haushaltsartikel und Klamotten und Plastik und es würde auch niemals ein Tumor existieren, wenn wir ein gewisses Maß an Wissen über unseren eigenen Körper und unsere Umwelt hätten. Auch da bin ich sicher. Aber wir arbeiten dran. Deswegen teilt auch diese Episode bitte mit Menschen, von denen ihr wisst, dass die suchen und daran interessiert sind, ihr Gehirn zu benutzen und vor allem daran interessiert sind, gesund und vital zu leben. Alle anderen, Gott segne sie, aber die sind eh raus. www.healthresolution.de tobias.levels@healthresolution.de Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. One love and I'm out. Bon appetit, let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment. The building blocks that many flock and flourish with. Used to be, I ain't eat these things.